75% aller Eltern sagen, sie haben zu wenig Zeit für ihre Schulkinder und machen sich deshalb Sorgen. Doch nicht mehr lange. Denn in diesem Podcast erhalten Sie konkrete Anregungen, wie Sie endlich trotz aller Anforderungen mehr Zeit für sich und Ihre Kids haben. Ich bin Ria Nolte und los geht's mit meinen Mutmachgeschichten.
Eigentlich kommt sie aus dem Bereich Personalmanagement. Und das ist schon Grund genug, sich mit meinem heutigen Interviewgast in Verbindung zu setzen und ihn auszufragen. Denn es tauchten sofort Fragen auf, wie sollte man in der heutigen Zeit als Leiter mit Personal umgehen? Wie kann man in Einstellungsgesprächen gut ankommen und wie kann man das üben? Doch kennengelernt habe ich sie in einem ganz anderen Zusammenhang, nämlich Face Reading. Was? Face Reading? Was ist denn das? Und wozu benötigt man das? Genau deshalb habe ich diese Frau heute als Interviewgast zu mir eingeladen. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Gerburg Hotum.
Vielen Dank, liebe Ria. Ich freue mich sehr, hier heute sein zu dürfen. Und ich kenne deine Podcasts mittlerweile und ich bin selber Fan geworden. Ich bin ganz begeistert von dem, was du tust. Umso mehr freue ich mich, dass ich heute hier das Wort bekomme und über mein Thema sprechen darf.
Ich bedanke mich bei dir, dass du so schnell Zeit gefunden hast. Denn ich habe wirklich viele, viele Fragen. Und ich würde sowohl Fragen zum Personalmanagement stellen wollen, als auch Fragen zum Face Reading. Vor allen Dingen, wie passt das zusammen? Und dann habe ich noch das Gefühl, dass wir uns auch über Kinder unterhalten können. Denn ich habe vor kurzem gesehen, dass dein Sohn dir geholfen hat. Und ich denke, wir sind da auf ähnlichen Gebieten oder mit ähnlichen Gedanken unterwegs. Also, lass uns einfach anfangen.
Wunderbar,
Du beschreibst dich mit den Worten, du bist Menschenförderer mit Empathie, Klarheit und Zielstrebigkeit. Sind es die wichtigsten Eigenschaften, die ein Personalmanagementleiter oder jemand, der in diesem Bereich arbeitet, benötigt?
Es sind vielleicht nicht die wichtigsten Eigenschaften, aber es sind sehr gute Eigenschaften, um damit erfolgreich werden zu können, um einfach mit einem klaren Blick Menschen erkennen zu können, deren Anlagen und Fähigkeit, sie mit Empathie erfassen zu können, mit Wertschätzung und sie dann praktisch in ein neues Feld führen zu können.
Wie lange brauchst du, wenn ein unbekannter Mensch vor dir sitzt, zu erkennen, welche bestimmten Kompetenzen, Alleinstellungsmerkmale oder Fähigkeiten er besitzt? Das ist ja, denke ich, sehr, sehr wichtig, dass man das sehr schnell rausbekommt.
Ja, da habe ich auch ein gewisses Training im Laufe von über 20 Jahren entwickelt tatsächlich. Man sieht es sehr schnell. Man sieht, wenn man in meinem Fall die Sprache des Gesichtes kennt, sieht man auf den ersten Blick sehr viel sofort. Das heißt, innerhalb der ersten 3 bis 5 Minuten sind die Hauptskills schon klar.
Das bedeutet, du kannst anhand des Gesichtes erkennen, ob jemand zum Beispiel gut liest oder ob jemand sehr gut mit Zahlen umgehen kann? Ist das richtig?
Tatsächlich ist das so. Man kann sehen, ob jemand damit sehr leicht gut umgehen kann oder ob jemand sich unter Umständen schwer tut, damit umzugehen. Und ob jemand vielleicht andere Eigenschaften stärker hat, mit denen er auf anderen Gebieten dann weiterkommen kann.
Butter bei die Fische. Woran sieht man das?
Also ob jemand Zahlen, Daten, Fakten Mensch ist, das sieht man auf einen Blick sehr schnell, indem man tatsächlich auf die Augenpartie schaut und schaut, wie weit stehen die Augen als solche auseinander. Wenn die Augen praktisch nur vom Nasenrücken getrennt werden und dann sofort rechts und links die Augen starten, also eng sind, dann kann man davon ausgehen, dass es ein sehr konzentrierter Zahlen, Daten, Fakten Mensch ist. Sind die Augen weit auseinander, sollte man diesem Menschen nicht unbedingt die Buchhaltung zumuten. Der kann das lernen, das ist nicht ausgeschlossen, aber er wird es weit schwerer haben als der andere.
Ich glaube, meine Augen sind ein bisschen weiter auseinander. Das Kuriose ist bei mir...
Da haben wir eine Ähnlichkeit.
Wobei, jetzt werden meine Schüler lachen. Das Kuriose ist bei mir, wenn ich immer Geld einsammeln musste, so für Essen, Trinken oder irgendwas oder für eine Klassenfahrt, mir fehlten immer 99 Pfennig an der Mark. Also mir fehlte immer irgendwie Geld. aber ich bin Mathelehrer. Also jetzt muss ich irgendwie überlegen, wie ich jetzt den Bogen kriege, dass ich doch mitzahlen kann.
Also es gibt natürlich mehr als nur diesen Aspekt. Man sieht es an verschiedenen anderen Aspekten. Das würde wahrscheinlich jetzt den Podcast sprengen. Aber natürlich darf man nicht nur auf einen Aspekt schauen, sondern man sollte sich dann das gesamte Gesicht ansehen und schauen, was möglich ist. Und jemand, der vielleicht ein Mathelehrer mit weit auseinanderstehenden Augen ist, das ist jemand, der auch erfassen kann, wenn jemand es nicht so leicht versteht. Das heißt, es ist dann wahrscheinlich ein verständnisvoller Mathelehrer, der tatsächlich erkennen kann, wo die Probleme liegen können bei seinem Gegenüber, weil er nämlich ein starker Analytiker ist. Der erfasst die Situation, er erfasst einfach auch die Fragen beim Gegenüber. Und das zeichnet ihn dann unter Umständen als sehr guten Mathelehrer aus.
Da gibt es ein geflügeltes Wort bei mir. Ich sage mal, ich bin kein Mathematiker, aber ich bin jemand, der gut Mathe erklären kann. Und das ist
und
natürlich
davon gibt's zu wenige.
Ja, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, kann durchaus sein. Aber das ist natürlich ein sehr, sehr großes Unterscheidungsmerkmal und dient in der Sekundarstufe 1, wo doch so viele sich mit Mathe sehr quälen, gerade in der Pubertät, dient mir das als ein ungeheures, gutes Werkzeug zu erkennen, wann kann ich weitergehen, wann sollte ich nochmal bestimmte Dinge klären und wann sollte ich vielleicht auch mal jemanden ansprechen und sagen, hast du das wirklich verstanden? Du guckst irgendwie komisch.
Und das ist etwas, was man mit den weit auseinanderstehenden Augen erfassen kann. Das jetzt würde bei den engen Augen schwieriger.
Jetzt wird für mich ein Schuh draus. Ich habe mitbekommen, dass du die Arbeit im Bereich des Personalmanagements nur bis November 2021 gemacht hast. Kannst du uns vielleicht mal mitnehmen auf deinem Pfad der Entwicklung von dem Personalmanagement in Richtung deines heutigen Tätigkeitsfeldes?
Ja, sehr gerne. Da muss ich aber sehr weit zurückgreifen tatsächlich. Ich habe das vorweg gesagt, das Gesichtlesen als solches kennengelernt schon bereits vor 22 Jahren. Ich selber habe immer mit Menschen gearbeitet, habe es geliebt, mit Menschen zu arbeiten. Und als ich im Personalmanagement gestartet bin, habe ich einfach mit Hilfe dieses Gesichtlesens sehr gut arbeiten können und sehr effektiv Menschen weiterhelfen können in ihrer Neuorientierung im beruflichen Bereich. Ich habe es gleichzeitig anwenden können, auch im Vertrieb, weil ich mit vielen Kundenbetrieben gearbeitet habe, die wiederum auch Personalsuche waren. Und das hat mich sehr lange begleitet, das habe ich auch sehr gerne gemacht. In der gesamten Zeit war es immer so, dass sich viele Menschen an mich gewendet haben, die tatsächlich so ein Stück weit in der Sackgasse waren und gesagt haben, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich weitermachen kann, kannst du mir nicht helfen? Und daraus haben sich häufig dann Beratungsgespräche ergeben, wo wir uns angeguckt haben, was gibt es denn noch für Möglichkeiten, was sind Stärken, die man im Gesicht zum Beispiel sehen kann, die ich auch abfragen konnte und die dann teilweise, wenn ich sie genannt habe, mein Gegenüber auch dann überraschenderweise bestätigen konnte. Im letzten Jahr war es, wo ich endgültig gedacht habe, okay, das ist jetzt doch häufiger, noch häufiger der Fall, dass Menschen kommen. Vielleicht lag es daran, dass Corona gestartet ist. Und gleichzeitig habe ich so für mich immer gewusst, ich möchte das tatsächlich mehr zu den Menschen bringen, weil es einfach eine Sprache ist, die es den Menschen ermöglicht, sich selber besser kennenzulernen und auch andere besser kennenzulernen und mit mehr Wertschätzung im Umgang sich gegenseitig abzuholen in Gesprächen. Und daraus ist irgendwann der Punkt erwachsen, dass ich mit diesen Gedanken schwanger gegangen bin, wie kann man das vielleicht selbstständig umsetzen? Und ich bin eigentlich seit Beginn der Corona-Zeit, wo man sonst nichts anderes mehr machen konnte, sehr viel gelaufen. Und irgendwann kam der Impuls von meinem Sohn, der gesagt hat, wenn du da draußen rumläufst und immer nur Menschen berätst, dann kannst du ja auch Videobotschaften zusammenfassen und das in die Welt bringen. Und dann war das so ein Moment, wo ich dachte, im letzten Frühjahr ist ja irre.
Ja, und wie es manchmal im Leben so ist, wenn man einen Weg sucht, dann findet der Weg die Person, die sucht. Und so bin ich in den Bereich online gegangen, Facebook-Account, und habe dann auch angefangen, über Zoom-Calls Face-Readings zu machen. Und das ging überraschend schnell so, dass ich damit beschäftigt war und dass sehr viele das interessiert hat, wo ich dachte, das ist ja Wahnsinn. Natürlich erreicht man online sehr viel mehr Menschen. Und für mich war es entscheidend zu sagen, wenn man Gesichter lesen kann, dann sollten das viel mehr Menschen können, weil es die Möglichkeit eröffnet, Menschen einfach positiv zu betrachten. Man lernt sich selber besser kennen, man lernt sein Gegenüber besser kennen und man kann sehr wertschätzend sowohl mit sich selber als auch mit den anderen umgehen. Das heißt, man ist immer einen Blick voraus sozusagen. Das entspannt vieles und ja, ich habe dann über diesen Online-Kanal mein Wissen weitergegeben, habe Aspekte jeweils erklärt vom Gesicht und das kam nachher so gut an, dass sehr viele mich gefragt haben, kann ich hier ein Face-Reading machen? Kann ich selber so eine Analyse haben, dass ich einfach erkenne, was gerade für mich so dran ist? Und das ging überraschend gut. Ich habe früher immer analog gearbeitet und dachte, ja, aber da brauche ich den Menschen vor mir. Tatsächlich stelle ich heute fest, wenn ich das vorab bearbeite mit Fotos, bestimmte Fotos braucht man dafür von seinem Gegenüber, um in die Analyse gehen zu können, dann kann ich mit diesen Fotos eine sehr umfassende Analyse machen und das gebe ich dann in einem einstündigen Zoom-Call den Menschen mit. Das wird dann auch auf Audio aufgezeichnet, sodass sie dann praktisch ihre positiven Aspekte für daheim, für den Selbstwert als Booster jeden Tag sich anhören können. Denn das Gesichtlesen als solches ist grundsätzlich positiv gemeint. Wir tragen alles, was wir im Gesicht tragen, sozusagen als Auftrag in diese Welt und sollen mit diesen Möglichkeiten, die wir haben, auch unser Leben gestalten. Das ist meine persönliche Überzeugung. Und das ist etwas, was ich den Menschen, die sich lesen lassen, auch mitgebe, dass sie einfach sehen, was kann ich tatsächlich gut, das kann man sehen, was sind meine Fähigkeiten, was sind meine Talente, vielleicht sogar eine Berufung und wo gibt es vielleicht ein paar Widersprüche im Gesicht, wo könnten ein paar Hindernisse auftauchen, damit kann man aber umgehen und man kann es positiv zusammenbringen. Dafür muss man es aber erst erkennen und benennen. Und ich erlebe praktisch in den Analysen immer wieder, dass die Menschen sich wirklich gesehen fühlen, was ja in unserer heutigen Zeit doch eher selten passiert, insbesondere wenn wir alle Masken tragen.
Ich hatte jetzt ganz, ganz viele Gedanken, während du gesprochen hast, aber den ersten Gedanken, den ich hatte, den möchte ich gerne zwischenschieben, weil du hattest gesagt, dass dein, du hast zwei Kinder, ne?
Ja.
Dass dein Sohn dir gesagt hat, Mama, mach das doch mal. Das genau. Klingt für mich so, als wären deine Kinder irgendwo auch deine Lehrer. Ich formuliere das immer als Reverse Mentoring, also Mentor und Mentee zugleich sein und das auf beiden Seiten. Wie ist das bei dir zu Hause?
Ich kann wirklich sagen, meine Kinder sind meine Lehrer. Das war aber schon von früh an. Ich habe mich zwar durchaus als die Erwachsene und als die Mutter verstanden und habe sie durch ihr Leben begleiten dürfen. Und es gab natürlich auch Phasen, wo es in der Schule immer mal Diskussionen gab, wo ich aber lernen konnte und zum Glück auch gelernt habe, das Vertrauen zu haben, dass meine Kinder nicht nur intelligent genug sind, sondern auch ihren Weg gut finden werden und dass ich ihnen ihre Zeit gebe, so wie sie es brauchen. Und ja, beide sind sehr, sehr unterschiedlich, sehr gegensätzliche Kinder. Mein Sohn ist da sehr sachlich und pragmatisch. Der bringt mich dann immer so ein bisschen auf die sachliche Ebene. Meine Tochter ist in voller Emotion. Und beides sind Aspekte, die sie sehr stark ausprägen und die mir wiederum häufig mein eigenes Verhalten spiegeln. Nicht immer ist das angenehm, aber wenn man sich dieser Persönlichkeitsentwicklung stellt, dann lernt man eine Menge dazu. Und so habe ich auch festgestellt, als ich im letzten Jahr damit gestartet bin, meine Themen nach außen zu bringen und das Face Reading an die Menschen heranzutragen, waren meine Kinder meine besten Supporter. Das heißt, sie haben dahinter gestanden. Sie haben von vornherein gesagt, Mama, mach das, das ist toll. Und das hat mich natürlich bestärkt, weil es ist nicht immer so einfach, wenn man die komfortablen, scheinbar sicheren Bahnen verlässt und sagt, ich lasse mich jetzt auf ein neues ein, ich gehe meinen Weg, der mir im Übrigen auch ins Gesicht geschrieben steht und wage dieses Abenteuer, denn das Schlimmste, was passieren kann, ist, ich scheitere und fange wieder dort an, wo ich aufgehört habe, aber wenn ich es tue, kann es auch ein Erfolg werden. Und ich persönlich bin der Meinung, wir sind Begleiter und Förderer unserer Kinder, aber wir sind nicht ja, die, die darüber zu bestimmen haben, was ihr Weg ist.
Das finde ich außerordentlich interessant, wie du das formulierst, denn die veränderte Sichtweise auf Mentees oder auf Schüler ist für mich ein ungeheurer wichtiger Schwerpunkt bei dem Gedanken, Schule zu verändern. Welche Dinge haben deine Kinder in dir noch bewirkt?
Sie haben mich einiges gelehrt. Sie haben mich im Grunde sehr viel Weichheit gelehrt. Das heißt, im Grunde aus dieser Karriereschiene ein Stück weit rausgelöst. Ich war sehr strukturiert und sehr diszipliniert in der Arbeit immer. Ich bin auch erfolgreich gewesen. Aber mit den Kindern haben sich auch ein Stück weit meine Werte verschoben. Und unter anderem die, dass ich gesagt habe, man muss schauen, was Menschen können, und man muss sie in dem fördern, was sie wirklich können. Und man muss genau hinschauen und sollte sie nicht irgendwo durchprügeln. Und meine Kinder haben mich einen anderen Blick auf die Welt gelehrt, das muss ich auch sagen. Und sie haben mich gelehrt, anders zuzuhören. Weil beide haben, auch wenn sie beides meine Kinder sind, eine ganz eigene Sprache. Ich habe verschiedene Ohren entwickelt, könnte man sagen, oder Wahrnehmungstechniken, um damit umzugehen. Und natürlich meine Ungeduld, die habe ich dabei auch zügeln dürfen. Das heißt, ich habe ein ganzes Stück mehr Geduld gelernt und auch mehr die Fähigkeit zu spüren und zu hören, statt abzufragen.
Ich habe vor kurzem, deshalb stelle ich diese Fragen auch so intensiv, eine Sendung gesehen, die nochmal sehr deutlich gemacht hat, wie unterschiedlich doch die Sichtweise auf das Arbeiten gehen von Vätern und von Müttern ist. Wenn Väter arbeiten gehen und die Kinder sind da, dann sind das gute Familienväter, weil sie für die Familie sorgen. Wenn Mütter arbeiten gehen, dann sind das Rabenmütter.
Und das ist haben meine Kinder anders formuliert. Wir haben gesagt, das ist gut, dass du arbeiten gehst. Andere Mütter nerven, wenn sie zu Hause sind.
Ja gut, so kann man das natürlich auch sagen. Mit der Zeit ändert sich die Sprache und auch die Ansicht. Ich hoffe, dass sich die Ansichten auch bei Erwachsenen ändern.
Ja, das ist mit Sicherheit ein Weg, den wir noch zu beschreiten haben. Aber ich denke, allein durch die Tatsache, dass wir jetzt digital ganz anders unterwegs sind, auch bei der Arbeit, werden sich da einfach die Paradigmen wechseln. Also es wird eine andere Selbstverständlichkeit sich entwickeln.
Im Zusammenhang mit der Veränderung, die du für dich im letzten Jahr vorgenommen hast, gab es auch eine Untersuchung hier bei uns, ich weiß nicht, ob die nur für Brandenburg gilt, dass 72% aller Eltern gravierende oder starke Veränderungen des persönlichen Lebens wahrgenommen haben, verbunden mit großen persönlichen Schwierigkeiten und Herausforderungen, und dass das sich auch ganz, ganz stark auf die Kinder abfärbt.
Absolut, ja.
Du hast, sag mal, aus so einer bitteren Zitrone gute Limonade gemacht, bist auf einem guten Weg, da vielleicht sogar noch Sekt draus zu machen.
Wenn man ja, ich hoffe doch ganz stark. Also wenn es nach mir geht, auch gerne Champagner.
Okay, dann wird's Champagner. Für mich war es eine Zeit lang ungeheuer schwierig, in einer Zoom-Konferenz Unterricht zu machen. Ich hatte in einer Zoom-Konferenz von einer knappen Stunde jedes Mal das Problem, dass ich so fix und alle bin, als hätte ich fast 3 Stunden Unterricht gemacht. Ganz einfach, weil mir ganz, ganz viele Informationen vom Körper gefehlt haben oder von der Situation rundherum. Jetzt habe ich das Problem, dass ich nur die Augen sehe und dass ich zum Teil Kinder ohne Maske gar nicht mehr erkenne.
Wir sind ja im Grunde von Natur aus eigentlich Gesichtleser. Das heißt, das Gesichtlesen ist die Sprache vor der eigentlichen Sprache gewesen. Wenn man sieht, dass Menschen schon seit 300.000 Jahren auf der Welt sind, aber die Sprache erst vor circa 40.000 Jahren sich entwickelt hat, dann wissen wir, dass wir auch früher, und bei Säuglingen sieht man das, anders kommunizieren mussten. Das ist übers Gesicht. Und jeder weiß, dass Kinder gerne Erwachsene oder andere anstarren, insbesondere wenn sie bei Mama oder Papa auf dem Arm sind und sich sicher fühlen. Und dabei studieren sie die Gesichter. Und jetzt müssen wir uns mal überlegen, was passiert, wenn sie diese Gesichter nicht mehr sehen. Sie gucken nur noch in Augen und im Supermarkt sehen sie nichts mehr. Also jeder kennt die Situation im Supermarkt, dass einem die Kinderaugen anstarren, bis dann irgendwann Papa oder Mama sagen, da guckt man nicht so hin, lass das mal. Dann hören wir auch auf, natürlicherweise Gesichter zu lesen. Aber wir können es wieder lernen.
Da muss ich eine ganz witzige Anekdote erzählen. Und zwar von meinem kleinen Sohn. Der war damals 3 und wir waren in der Kaufhalle. Und zwar standen wir an der Kasse. Die Kasse hatte schon so ein Laufband und mein Sohn legte sein Kinn auf dieses fahrende Band und guckte ganz gebannt in Richtung der Kassiererin. Die Kassiererin guckte etwas verbissen und hatte so einen seltsamen Überbiss, dass so die zwei oberen Schneidezähne so leicht sichtbar waren. Und ich dachte die ganze Zeit, bitte nicht, Junge, halt den Mund. Und dann kam's. Mama? Gucke mal, die Tante hat nur 2 Zähne. In diesem Moment guckte mich die junge Frau an, grübelte kurz und dachte wahrscheinlich, das Einzige, was jetzt hilft, ist Lachen. Und dann sagte der Sohn, ach nee, hat doch mehr.
Ja, aber
daran
das
muss ich jetzt gerade denken.
Ja, das ist so. Und ich sag mal, ich selber bin auch ein Kind, das abgehalten wurde, weiter zu gucken. Mich haben Menschen immer fasziniert. Ich habe gerne Gesichter studiert. Und als Kind, ich erinnere mich gut, da habe ich mir so als 4-Jährige gedacht, warum gucken die Menschen so böse oder so sauer, obwohl sie doch eigentlich alles haben, was aus meinem Verständnis heraus zum Glück gebraucht wurde. Und das ist auch so eine Triebfeder. Also es hat mich immer fasziniert, mit Menschen zu arbeiten und sie auch zu verstehen und zu erkennen, was so ihre Motive sind.
Ich habe natürlich ein bisschen auch recherchiert und musste feststellen, das ist ja schon ziemlich alt, diese Technik des Gesichtslesen. Was ich nicht wusste, ist zum Beispiel, dass Herr Schüssler mit seinen Schüsslersalzen auch eine Diagnostik über das Gesichtslesen organisiert hat oder geplant hat. Und er war der Meinung, dass man über das Gesicht erkennen kann, welche Mineralstoffe demjenigen fehlen. Auf der anderen Seite weiß ich schon sehr, sehr lange, dass die Informationsflut, die wir aufnehmen, nur zu 25% über die Stimme erfolgt und zu 75% über nonverbale Kommunikation.
Richtig.
Und die erfolgt natürlich über Gestik, Körpersprache, aber vor allen Dingen eben auch über die Mimik.
Nicht umsonst sagen wir ja, es steht dir ins Gesicht geschrieben oder wir sagen, dein Gesicht spricht Bände oder ich kann es dir auf der Stirn ablesen oder Blicke töten. Also das ist genau der Hintergrund und der Ursprung. Wir gucken viel mehr. Und ich sag mal, Schüssler hat es auf der Basis von Paracelsus, von der Antlitzdiagnostik oder von der Lehre des Gesichtes auch übernommen. Und es ist eine uralte Lehre. In allen Hochkulturen ist das die Methode gewesen, Menschen zu erkennen und sie zu analysieren und ihnen auch praktisch Hilfestellung geben zu können. Überlebt hat es tatsächlich in China. In China ist es auch heute noch Bestandteil in vielen Vorstellungsgesprächen. Da sitzt dann ein Gesichtsleser dabei, der schaut, hat der Mensch, der sich hier bewirbt, tatsächlich die Eigenschaften, die wir brauchen, kann der ins Team passen und hat er auch die Fähigkeit zu den Tätigkeiten, die hier gefordert sind. Es ist auch nicht umsonst, dass zum Beispiel im Silicon Valley das wieder gefragt ist und wir wissen es auch aus der modernen Technik. Wir haben Gesichtserkennung im Handy und da finden wir es völlig normal.
Ja, das stimmt. Und da sehen wir es ganz normal an. Denn ich habe natürlich auch so ein bisschen überlegt, man kann damit natürlich auch Humbug machen oder Bösartigkeiten verzapfen. Von vornherein Personen ausschließen. Und deshalb finde ich es bei dir so toll und so faszinierend, dass du das sehr wohlwollend und sehr wertschätzend einsetzt. Es ist ja wahrscheinlich wie bei allen Dingen, die Wissenschaft in irgendeiner Form untersucht werden, es kann zugunsten und zu Ungunsten der Menschen eingesetzt werden. Und wir selber sind dafür verantwortlich.
Die Polaritäten, die sind immer vorhanden. Aber es ist natürlich der Ansatz im Menschlichen, dass der Mensch als solches gut ist und auch Gutes in sich trägt. Alles lässt sich verlierend leben oder gewinnend, so wie es Schatten und Licht gibt. Und für mich ist es immer so, dass der Mensch ja nach oben strebt, weiter strebt und zum besseren Ich werden möchte. Dabei möchte ich auch gerne helfen, weil das ist alles, wofür wir hier auf der Welt sind. Das ist meine persönliche Überzeugung. Wir sind hier, um uns im Ideal leben zu können und damit das ins Leben zu bringen, was wir gut können und womit wir insgesamt auch ein Mehrwert für die Gesellschaft sind.
Welchen Mehrwert kann ich als Lehrer für meine Schüler aus dem Face Reading nehmen?
Den Mehrwert zu erkennen, auch bei Schülern kann man es schon sehen, was sie für Bedürfnisse beim Lernen haben. Das heißt, ich kann sofort erkennen, ist es ein Schüler, der sehr zurückgezogen ist? Ist es ein Schüler, der viel Nähe braucht oder auch ein Schüler, der mal ein Handauflegen braucht? Ist es ein Schüler, der viel redet oder wenig? Normalerweise würde ich zwar sagen, ein Gesicht lesen macht dann Sinn, wenn die Pubertät mindestens schon angefangen hat, wenn sich bestimmte Charakterzüge gezeigt haben. Aber natürlich erkennt man auch schon bestimmte Aspekte wie Schüchternheit oder Verletzlichkeit sehr stark. Und zwar auch auf einen Blick. Und da kann man tatsächlich sehr sorgsam mit den Schülern umgehen und sie dort abholen, wo sie ihr Bedürfnis haben. Und dann fördert man damit natürlich auch die Lernbereitschaft. Wenn die Schüler sich gesehen und verstanden fühlen,
dann ist ja der Blick ins Gesicht der erste Schritt für die Binnendifferenzierung.
Das ist wirklich so. Also die Binnendifferenzierung würde es damit um Meilensteine vorantreiben.
Dann müsste das ja theoretischerweise in eine Lehrerfortbildung oder vor allen Dingen auch in die Lehrerausbildung.
Ich bin der Meinung, es würde für beide Seiten eine Erleichterung geben, auch für die Lehrer, die dann sehen, wie sie selber so angelegt sind. Und daran, wenn ich weiß, wie ich ticke, dann kann ich ja damit umgehen. Der, der den Wissensvorsprung hat, kann damit arbeiten. Und auf die, die das Wissen noch nicht haben, kann er dann eingehen. Also ich habe neulich mit meiner Tochter, das war eine ganz witzige Situation, sie hat eine neue Lehrerin bekommen und die war in der Schule sehr diskutiert und meine Tochter kam heim und sagte, nee Mama, die ist ganz in Ordnung, die ist nur sehr ungeduldig, das sieht man an ihren Augen.
Ding.
Also man kann das für beide Seiten gut einsetzen und auch Verständnis damit erzeugen, weil für meine Tochter war dann klar, die Lehrerin ist in Ordnung. Wenn man das verstanden hat, kann man auch als Schüler umgekehrt den Lehrer besser verstehen und ist nicht gleich voreingenommen und sagt, der hat was gegen mich. Ein Blick ins Gesicht würde da helfen.
Auf der einen Seite ist es natürlich wichtig, die richtige Nuance zu erkennen. Ich glaube, das kannst du dann besser als ich oder die Schüler. Auf der anderen Seite ist es überhaupt wichtig, sich darüber zu unterhalten.
Ja,
unbedingt. Und sich auszutauschen, um vielleicht doch zu erkennen, ja, wenn der heute einen schlechten Tag hat und es liegt nicht an mir und ich kann es nicht ändern, ja, dann lassen wir den doch da einfach mal in Ruhe. Und lassen den mal eine Runde dickschen.
Ja, aber dafür müsste man tatsächlich dieses Verständnis wecken. Und ich denke, wäre es ein Schulfach, wäre es eine Fortbildung, zur Teambildung wäre es effektiv, weil man einfach rausgeht aus diesem Selbstinterpretieren, sondern einfach sieht, oh, mein Kollege hat ja die und die Eigenschaft, die ist ja vielleicht ganz gut. Und dann kann man auch den Kollegen mal anders betrachten und sieht plötzlich ein wertvolles Teammitglied und sagt, in diesen Fragen kann ich ihn fragen. Und auf einmal kommt da auch eine ganz andere Verständnisatmosphäre auf, ein Miteinander arbeiten wollen, weil man dann nicht mehr in die Wertung, in die subjektive Wertung geht, die ich von mir ausgehend habe, nach dem Motto, der ist immer kurz angebunden, wahrscheinlich hat er was gegen mich. Wenn ich aber ins Gesicht schaue und sehe, der kann ja nicht anders, der ist einfach so disponiert, dann darf der so sein und ich kann solche Menschen dann auch ansprechen darauf. Also so mein Lieblingsbeispiel ist, was jeder so für sich beobachten kann, wenn die Augenbrauen sehr dicht über den sichtbaren Augäpfeln sind. Das heißt, man hat dann sehr dicht stehende Augenbrauen, dann sind es Menschen, die gerne Nähe suchen und Wertschätzung auch schon mal über Anfassen zum Ausdruck bringen und auch die Wertschätzung dann besser annehmen können, wenn sie die Hand zum Beispiel auf der Schulter spüren. Wenn jemand sehr hochstehende Augenbrauen dagegen hat, dann möchte der einen gewissen persönlichen Freiraum, der mag die Berührung nicht besonders. Und jetzt brauchen wir nicht viel Fantasie, um uns auszumalen, was passiert, wenn der mit der tiefen Augenbraue auf den mit der hohen Augenbraue trifft und denkt, ach, dem klopfe ich mal auf die Schulter, dann zuckt der schon zusammen.
Das kann
und denkt, oh, lass mich bloß in Ruhe. Aber die gute Botschaft ist, jemand, der den hohen Augenbrauen darf, dem mit den niedrigen Augenbrauen das sagen, der verträgt das. Wenn der hört, der möchte nicht, dass ich so nah bin, dann kann er damit arbeiten. Aber wenn er nur denkt, die zuckt zurück, was hat die denn? Die soll sich mal entspannen. Dann ist das eine andere Situation, die dann aber nicht reizend sind, sondern unangenehm.
Wir sind schon wieder am Ende unserer total coolen Sitzung angekommen. Das Interview ist hochinteressant und hochfaszinierend. Vielleicht setzen wir es nochmal fort, ich weiß es noch nicht. Gibt es so drei Tipps, die du uns Menschen da draußen, unseren Zuhörern mitgeben könntest im Zusammenhang mit Face Reading und ja der Vorbereitung zum Beispiel auf den Beruf?
Bei allen Situationen erstmal mit Ruhe atmen. Und schau genau hin. Schau hin, wo die Talente sind, wo sich's gut anfühlt. Also man kann es nicht nur sehen, sondern fühlen. Und vor allen Dingen geh dorthin, wo dich das Gefühl hinträgt, wo es sich schön anfühlt, wo man sagt, da fühle ich mich wohl. Und wenn es nicht funktioniert, dann komm gerne, ich schaue ins Gesicht und sag, das sind die Grundfähigkeiten, probier's mal damit.
Das heißt, du gibst mir deine E-Mail-Adresse, ich setze die E-Mail-Adresse in die Shownotes und dann könnte man sich auch bei dir melden. Das ist eine coole Kiste.
Ja, also auf der Internetseite findet ihr eben auch eine Terminbuchungspage. Da kann man einfach auch einen Infotermin bekommen, dass man einfach ein bisschen Einblick bekommt. Was würde mich denn da erwarten?
Ich muss gestehen, ich bin unsagbar glücklich darüber, dass ich an diesem Abend bei dieser Online-Veranstaltung war und dass ich dann einfach gesagt habe, so, die Frau holst du dir jetzt. Das ist total interessant. Und das hat sich bestätigt. Zumal ich ja auch durch meine Recherchen noch viele andere Dinge rausgefunden habe und so viel Querverbindung auch zu meiner persönlichen Arbeit gefunden habe, dass ich dir einfach nur danken kann. Danke, 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 dass du da warst und weiterhin eine erfolgreiche, gute Zeit, vor allen Dingen auch mit deiner neuen Arbeit, dass du noch mehr Menschen damit glücklich machst, damit sie ihre Berufung finden und ihre richtigen, tollen Seiten entwickeln können, die da in ihnen schlummern. Und dann hören wir uns bestimmt bald wieder. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Gerd.
Vielen, vielen lieben Dank, liebe Ria. Es war mir ein ganz großes Vergnügen, eine Ehre, bei dir sein zu dürfen. Und ich fand es auch ganz klasse. Und ich bin ebenfalls ganz glücklich, dass wir uns an diesem Abend begegnen sind. Und dass ich dich kennenlernen durfte. Vielen Dank dir.
Und das war sie schon wieder. Die extra Portion Mutmachgeschichten. Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcast@rino-story.de. Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich Ihre Ria Neute, bekannt als Rino Mutmacherin.